Wir haben uns ja gestern Abend schon einmal begonnen mit dem Thema charismatische Bewegung vertieft zu beschäftigen. Wir haben diese Grundaussage der charismatischen Bewegung betrachtet, dass sie eine endzeitliche Erweckungsbewegung sein möchte, den Anspruch erhebt, die Vorhut einer weltweiten großen Geistesausgießung zu sein, eines zweiten Pfingsten. Und wir wollen heute Morgen das zweite lehrmäßige Fundament dieser Bewegung betrachten, und das ist eben die Lehre von der sogenannten Geistestaufe. Da geht es eigentlich auch nochmal um dasselbe wie auch gestern schon, nämlich darum, dass behauptet wird, dass eben eine Geistesausgießung auch zu einer zweiten Erfahrung führen müsste im Glaubensleben, zu einer zweiten Stufe, einem zweiten Segen, wie es auch genannt wird, nach der Bekehrung und Wiedergeburt. Dann erst, so behaupten es die Pfingstler und Charismatiker, bekommt der Gläubige wirklich den Heiligen Geist, hat die Kraft und die Vollmacht, als Christ sozusagen normal zu leben, wenn er diese Geistestaufe empfangen hat. Und dann wird er, das ist die zweite Seite, auch ausgerüstet mit den besonderen Charismen, die diese Bewegung kennzeichnen. Charisma ist ja das griechische Wort für Gnadengabe, und Charismen, darunter verstehen die Charismatiker in erster Linie die Offenbarungsgaben, Prophetie vor allen Dingen, und dann auch die Wunderzeichengaben, also Krankenheilungen, Sprachenreden ist ja auch ein Wunderzeichen. Diese Dinge, so sagt die Lehre der Pfingstler und Charismatiker, die empfängt der Gläubige erst mit dieser zweiten Erfahrung, mit dieser Geistestaufe. Und die Geistestaufe ist sozusagen das wichtigste Ziel, das jeder Gläubige anstreben muss. Sie zu vermitteln, ist auch das missionarische Anliegen der Pfingstler und Charismatiker. Das darf man auch nicht unterschätzen. Wer also selber diese Geistestaufe bekommen hat, der hat sozusagen auch den Drang, andere auch in diese Erfahrung einzuführen. Er wird so gelehrt und es ist ihm ein Bedürfnis, ja, dass doch alle Christen möglichst diese Geistestaufe bekommen sollen. Deswegen ist es auch eben eine Bewegung, die sich da in dieser Beziehung sehr ausbreitet. Nun, dieser Geistestaufe werden also auch ganz besondere Früchte und Auswirkungen zugeschrieben. Letztlich wird gesagt, dass diese Geistestaufe der Eintritt, die Initiation sozusagen in das höhere, vollmächtigere, eigentliche Christsein bedeutet. Also ein Nicht-Geistgetaufter ist in den Augen der Pfingstler und Charismatiker ein armseliges Wesen, ein Christ zweiter Klasse, der eigentlich nur den Glauben, nur das Bibelwort hat und der sich sozusagen vielleicht gerade an der Grenze zwischen Errettung und Verdammnis irgendwo dahin wurstelt und eigentlich gar nicht richtig weiß, was Christsein bedeutet. Also das heißt, das eigentliche Christsein, das Überchristsein, das Besondere, das hat nur der Geistgetaufte. Und deshalb ist da auch ein starker Hochmut, ein starkes Selbstbewusstsein damit verbunden. Man meint, dass man sozusagen das höhere Christsein erfasst hat mit der Geistestaufe. Früher gab es solche Lehren, Bücher, The Higher Christian Life, das höhere christliche Leben. Und in diese Richtung geht es auch in eine Stufenlehre der Heiligung und des geistlichen Lebens. Und da ist also die Geistestaufe sozusagen die höhere Stufe gegenüber dem anderen. Es wird im Einzelnen auch gesagt, dass durch die Erfahrung der Geistestaufe Depressionen gelindert und geheilt werden, Krankheiten geheilt werden, dass man in eine ganz neue, unmittelbare Gottesbeziehung hineinkommt. Das ist vielleicht mit die stärkste Anreiz, dass gesagt wird, ja, du hörst dann ständig das Reden Gottes, die Stimme Gottes. Also das ist typisch für einen Charismatiker, dass er sagt, Gott hat mir gestern gesagt, ich soll das und das tun. Gott hat mir das gezeigt, Gott hat mir das gesagt. Träume, Visionen, innere Stimmen gehören also zu diesem charismatischen Leben dazu, während der nüchterne Christ weiß, dass Gott ihn führt durch das Wort Gottes, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen, hört der Charismatiker ständig irgendwelche Stimmen Gottes, sieht Visionen, begegnet irgendwelchen Engeln oder Lichtserscheinungen. Er ist also ausgerichtet auf übernatürliche Offenbarungen. und das Wort tritt dahinter zurück. Diese Gottesunmittelbarkeit ist ein ganz starker Anreiz. Eben auch, es wird behauptet, dass man überhaupt nur Vollmacht für den Dienst haben kann, Zeugendienst oder auch Verkündigungsdienst, durch die Geistestaufe, ohne das gäbe es nicht. Es wird auch eben dann damit geworben, dass man damit ekstatische Erfahrungen machen kann, Entzückungen, Kraftdurchströmungen, Glücksgefühle bekommen kann, wenn man die Geistestaufe hat. Es ist also, wie gesagt, das Eintrittstor in das eigentliche christliche Leben, so wie es verstanden wird. Der Geistgetaufte, auch das wird gesagt und gehört zum Verständnis der Pfingster dazu, tritt sozusagen in das Leben von Apostelgeschichte ein. Das heißt, er erlebt eben auch diese übernatürlichen Gaben und Kraftoffenbarungen, die eigentlich als Zeichen in der Apostelzeit gegeben wurden. Und ohne das scheint dem Geistgetauften, dem Pfingstler, das geistliche Leben öde und leer und arm zu sein. Ja, das ist so ein bisschen diese Denkweise, die wir da finden. Und es wird sehr oft die Werbung für die Geistestaufe nicht über die biblische Lehre, sondern über Erlebnisse und Erfahrungen gemacht. Ich habe das gestern schon erwähnt, dass das eben das Eintrittstor auch für diese falschen Lehren ist. Ich habe es erlebt, ich habe es probiert, probierst du auch. Da wird gar nicht gefragt, was sagt die Bibel dazu, ist es gesund, ist es biblisch richtig, sondern es wird auch im Grunde eben eine Sehnsucht, ein Verlangen von vielen Christen nach einem vertieften geistlichen Leben ausgenutzt. Ich meine, das wollen wir ja sehen und auch sagen, dass ja, denke ich, jeder gesunde Christ ein Stück auch einen Mangel in seinem geistlichen Leben empfindet. Dass er empfindet, dass wir ein Stück in unserem geistlichen Leben fleischlich sind in vielem, dass wir nicht dem Herrn uns so zur Verfügung stellen, auch den Herrn nicht so erleben, wie das eigentlich sein könnte und vielleicht auch sein sollte. Dieses geistliche Defizit, das ist ja, denke ich, bei den meisten von uns da und es ist auch kein Fehler, wenn wir das empfinden. Nur die Frage ist, wie begegnen wir dem? Ist die Geistestaufe der Charismatiker und Pfingstler hier die richtige Antwort? Sind diese Geisteswirkungen, die scheinbar uns zurückführen in die apostolische Zeit, sind sie echt, sind sie göttlich oder sind sie letztlich eine Fälschung? Und da ist es schon wichtig, wir haben das von Bruder Manfred Weise schon gehört, dieses Wort aus 1. Johannes 4, Vers 1, wo es heißt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Das heißt, wir haben ein ausdrückliches Gebot Gottes, die Geister zu prüfen. Das ist ganz wichtig, weil ein Pfingstler und Charismatiker und auch die Leute, die von diesen Dingen beeinflusst sind, scheut sich davor, die Geister zu prüfen. Da ist immer wieder in dieser Bewegung die Drohung im Raum, wenn du die Geister prüfst, wenn du etwas sagst gegen die Propheten, gegen die Offenbarung dieses Geistes, dann begehst du die Sünde gegen den Heiligen Geist und bist für immer verloren. Deswegen haben viele Leute Angst davor, diese Geister nüchtern von der Bibel her zu prüfen, ob sie wirklich aus Gott sind. Und das nutzt dieser falsche Geist der Pfingst- und charismatischen Bewegung auch dementsprechend aus. Aber hier haben wir dieses Gebot, wir werden gewarnt, dass wir eben mit falschen Propheten zu rechnen haben. Wir haben das gestern auch gehört, die Endzeit ist genau die Zeit, wo sehr viele falsche Propheten auftreten werden, um die Gläubigen, wenn möglich, irre zu führen mit falschen Wunderzeichen. Und deswegen ist es auch wieder wichtig, dass wir gerade in der Endzeit unsere ganze Lehre, unser geistliches Leben auf die Bibel, auf die gesunde Lehre der Heiligen Schrift stützen und nicht auf irgendwelche schwärmerischen Parolen, Erlebnisse, auch nicht auf das Zeugnis von scheinbar faszinierenden Persönlichkeiten. Das ist auch so eine Sache, da kommt ein Charismatiker, der strahlt vor Freude und Kraft. Das ist manchmal so eine Ausstrahlung für den naiven Beobachter, hat die etwas ganz Besonderes, so ist das, als ob das ein besonders gesegneter und vollmächtiger Knecht Gottes wäre. Und erst wenn man geistlich etwas reifer ist, kann man zum Teil eben merken, dass da etwas nicht stimmt mit dieser Faszination. mit dieser Ausstrahlung, mit diesem Tollen, was da scheinbar diese Leute erleben, sondern zunächst mal, wenn man an solche Dinge sich orientiert, anstatt an der Bibel, am Wort Gottes, dann wird man ganz leicht irregeführt. Und einer der wichtigsten Grundsätze, die wir heute auch brauchen in unserem geistlichen Leben, ist, dass wir klar sehen, dass jedes echte Wirken des echten Heiligen Geistes und des wahren Gottes immer in Übereinstimmung steht mit dem Wort Gottes, das ja der Geist Gottes auch inspiriert hat. Das heißt, alles Wirken, das angeblich von Gott kommt und im Widerspruch zu dem Schriftwort steht, müssen wir auch verwerfen und dürfen wir nicht für uns annehmen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz der biblischen Prüfung, denn der Maßstab für das Prüfen der Geister kann heute nur das Wort der Heiligen Schrift sein, das inspirierte Bibelwort. Dort finden wir niedergelegt, was Gottes Wesen ist, was Gottes Wirkungsweisen ist, was der Wille Gottes ist, und dort haben wir den Maßstab, der uns nicht trügt, zu entscheiden, was biblisch richtig ist und was nicht. Das vielleicht so zum Anfang. Wir wollen uns heute Morgen mit der Frage beschäftigen, was lehrt eigentlich die Bibel in Bezug auf den Empfang des Heiligen Geistes, und dann auch, kennt die Bibel diesen Begriff Geistestaufe, wie ist er von der Lehre der Schrift her zu verstehen. Zunächst einmal über den Empfang des Heiligen Geistes. Auch da wollen wir mal einen Grundsatz festhalten, der ist auch wichtig, dass nämlich die Lehre des Neuen Testaments über die Gemeinde und den Gläubigen in der Gemeinde, die finden wir in erster Linie in den Lehrbriefen. Wir finden die entfaltete Lehre über den Gläubigen in Christus noch nicht in den Evangelien. Die Evangelien geben uns Lehre des Herrn Jesus, aber auf einer bestimmten Stufe, nämlich letztlich sind da viele Dinge, die mit dem Geheimnis der Gemeinde zu tun haben, noch nicht angesprochen, sondern höchstens angedeutet. Das sagt ja der Herr selbst in Johannes 16 am Abschied. Er sagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Sie waren ja noch Juden auf dem Standpunkt des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes. Sie haben die eigentliche Offenbarung über die Gemeinde Jesu Christi als eine Heilskörperschaft von Juden und Heiden, die durch den Glauben gerettet sind, das haben die Jünger damals nicht verstanden. Das hätte sie auch völlig überfordert. Deswegen sagt der Herr, dann, wenn der Heilige Geist gekommen wird, dann wird er euch alles lehren, in alle Wahrheit einführen. Und deswegen ist die Lehre der Apostel, die eben durch den Heiligen Geist inspiriert ist, ist letztlich die ausschlaggebende Offenbarung und die ausschlaggebende Richtschnur für das geistliche Leben der Gläubigen heute. Ja? Das heißt, wir finden die Lehre in den Briefen. Die Apostelgeschichte, auch nochmal ganz wichtig, ist kein Lehrbuch. Die Apostelgeschichte ist der geschichtliche Bericht eines heilsgeschichtlichen Übergangs vom Zeitalter des Gesetzes, dort wo wir eigentlich in Apostelgeschichte 1 noch sind, wo gelost wird um die Frage, wer als 12. Apostel hinzugetan werden soll, bis dann Pfingsten kommt, die Gemeinde gegründet wird durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, und dann finden wir diesen heilsgeschichtlichen Übergang zwischen einer rein jüdischen Gemeinde, die in Apostelgeschichte 2 entstanden ist, über Apostelgeschichte 8, 9, 10, wo die Heiden mit in Gottes Heilshandeln einbezogen werden, bis hin zu dem Ende, wo der Apostel Paulus in Rom ist und die Juden dort warnen muss, dass, wenn sie das Heil nicht annehmen, Gott zu den Heiden geht und sie werden es annehmen. Das heißt, dieser Übergang zu der eigentlichen Gemeinde, wie Gott sie gemeint hat, zwischen wo Juden und Heiden eins sind in Christus, das wird eigentlich in der Apostelgeschichte geschildert. Wir haben dort viele Sondersituationen, die nicht der Lehre für die neutestamentliche Gemeinde entsprechen. Wir werden da nachher noch drauf kommen. Die Lehre finden wir in den Briefen. Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, wo finden wir eigentlich etwas ausgesagt über den Empfang des Heiligen Geistes? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen wollen. Die Pfingstler sagen, Der Gläubige empfängt den Heiligen Geist bei der Bekehrung und Wiedergeburt noch nicht, beziehungsweise noch nicht im vollen Maß, im vollen Umfang. Er empfängt höchstens ein bisschen was vom Heiligen Geist, so eine Art Anfangsportion. Aber die eigentlichen Geistempfang, dafür braucht er eine zweite Erfahrung. Er muss diesen Geistempfang suchen, er muss ihn empfangen durch Handauflegung, durch Fasten und Gebet, wie auch immer. Es ist eine zweite Erfahrung nach der Wiedergeburt. Das ist die Behauptung der Pfingstler und der Charismatiker. Was sagt aber die Bibel? Wann empfängt ein Gläubiger den Heiligen Geist? Lasst uns dazu den Galaterbrief aufschlagen und in Galater 3 finden wir mehrere Aussagen über den Empfang des Heiligen Geistes. Im Vers 2 lesen wir zum Beispiel: Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Also die Antwort ist klar, durch die Verkündigung vom Glauben. Dann in Vers 14, da heißt es: Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Und dass es gar nicht irgendwo falsch verstanden werden kann, kommt der Geist Gottes noch einmal zurück auf diese Tatsache in Vers 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Und da haben wir die ganz klare Aussage: Der Heilige Geist wird in dem Moment einem Menschen ins Herz gegeben, wo er an den Herrn Jesus Christus glaubt zur Errettung. Oder anders ausgedrückt, die echte Bekehrung, die Wiedergeburt und der Empfang des Heiligen Geistes fallen zusammen. Es kommt alles in einem Augenblick. Der Geist Gottes wird empfangen bei der Bekehrung, wenn jemand gläubig wird, an den Herrn Jesus. Und wir finden das auch noch einmal bestätigt im Römerbrief, wenn wir Römer 8 aufschlagen. Vers 9: Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also da wird unterschieden zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen denen, die nicht wirklich ein Eigentum Jesu Christi sind und den Geist Gottes nicht haben. Wenn aber jemand den Geist Gottes hat, dann gehört er dem Herrn an. Wenn er dem Herrn angehört, dann hat er auch den Geist Gottes. Das heißt, es gibt kein Kind Gottes, das nicht den Geist Gottes empfangen hätte. Er wird empfangen bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung. Und wenn jemand den Geist noch gar nicht hat, dann ist er auch noch nicht gläubig, dann gehört er noch nicht dem Herrn. Das ist so einfach und so klar, wie die Bibel das lehrt und darstellt. Es ist so, dass jedes Kind Gottes den Geist Gottes empfängt, und zwar beim Glauben. Noch eine weitere Stelle vielleicht in Epheser 1, diese bekannte Stelle auch. Da geht es um die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas Verwandtes zu dem Empfang des Geistes, setzt ihn aber voraus. Und bei der Versiegelung wird auch noch einmal ganz deutlich gesagt, Vers 13 in Epheser 1, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also in dem Moment, wo jemand gläubig wird, empfängt er den Geist und wird versiegelt. Er wird wiedergeboren durch den Geist Gottes. Alle diese Dinge fallen zusammen nach der Lehre der Schrift. Und das ist eigentlich auch ganz klar. Wenn jemand den Geist Gottes empfängt, dann empfängt er ihn als göttliche Person. Letztlich steckt da auch eine heidnische falsche Lehre dahinter. Die Pfingstler, in der Praxis behandeln sie den Geist Gottes so, als sei er eine unpersönliche Kraft. Das ist auch die Lehre vieler Irrlehren und der falschen Lehren vieler Strömungen, die den Geist Gottes nicht als eine Person der Gottheit sehen, sondern als eine unpersönliche Kraft. Nun, von einer unpersönlichen Kraft kann man ein bisschen was bekommen. Von dem Geist Gottes als Person, da gibt es aber nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe ihn empfangen, dann habe ich ihn aber auch in seiner ganzen Fülle empfangen. als Person. Oder ich habe ihn eben nicht, dann habe ich ihn aber gar nicht. Aber ein bisschen geht nicht. Eine ganz andere Frage ist, wie viel ich vom Wirken des Heiligen Geistes erlebe und erfahre. Das muss man unterscheiden. Jeder Gläubige, auch das kleinste, geringste Kind Gottes, empfängt den Heiligen Geist in seiner ganzen Fülle und Kraft. Aber nicht jeder erlebt ihn in seiner ganzen Fülle und Kraft. Und das hängt von unserer eigenen Haltung ab, von unserem Gehorsam, von unserem Glauben, davon, ob wir wirklich dem Herrn nachfolgen, ob wir noch unbereinigte Sünden bei uns dulden, ob wir sehr ichhaft und eigenwillig sind. Das dämpft den Heiligen Geist, das hindert sein Wirken. Aber das hat nichts damit zu tun, als hätte ich den Heiligen Geist noch gar nicht richtig empfangen, sondern gebe ich ihm nicht den richtigen Raum. Das werden wir noch später drauf kommen. Aber die Bibel zeigt ganz klar, jeder, der wirklich ein Kind Gottes ist, hat auch den Heiligen Geist als Person in seiner ganzen Fülle empfangen. Und jeder, der das nicht hat, ist überhaupt noch kein Christ. Er ist nicht wiedergeboren. Er gehört nicht dem Herrn. So ist also die Lehre der Bibel ein ganz deutlicher Widerspruch zu der Lehre der Pfingstler und Charismatiker, die von einer zweiten Erfahrung reden nach der Wiedergeburt. Dann erst empfinge man den Heiligen Geist. Es gibt ja auch da immer wieder ein paar Bibelworte, die angeführt werden von den Pfingstlern und Charismatikern als scheinbares Gegenargument, dass doch, die darauf hinweisen würden, dass doch eben eine zweite Geisteserfahrung nach der Wiedergeburt möglich sei. Ein Beispiel sind die Jünger vor Pfingsten. Da wird immer wieder gesagt, schaut euch doch mal die Jünger an. Vor Pfingsten waren sie unzuverlässig und unbeständig, sie waren feige, sie haben sich nicht zu dem Herrn gestellt. Und nach Pfingsten, was für ein Unterschied, wie mutig sie den Herrn Jesus bezeugen. Man sieht diese geistliche Kraft. Und das ist zweifellos richtig, dass die Jünger vor Pfingsten ganz eindeutig ganz andere Haltung hatten als nach Pfingsten. Nur die Frage ist, waren die Jünger vor Pfingsten schon wiedergeboren? Kann man sie als ein Beispiel für neutestamentliche Gläubige und Kinder Gottes nehmen? Nun, wenn wir uns mal anschauen, was da steht im Johannesevangelium im 7. Kapitel, das ist da, denke ich, ganz wichtig und ganz interessant, Vers 38 und 39 in Johannes 7. Da heißt es, da sagt der Herr, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Hier wird etwas ganz Wichtiges gesagt. Vor Pfingsten gab es noch keine biblische Wiedergeburt in dem Sinn, wie wir sie heute haben. Vor Pfingsten konnte kein Gläubiger den Heiligen Geist haben, weil er noch nicht da war in diesem Sinn wie nach Pfingsten. Ja? Das heißt, die Jünger waren zwar gläubig an den Herrn, aber noch im alttestamentlichen Sinn. Sie waren noch nicht in der Lage, den Heiligen Geist überhaupt zu empfangen. Deswegen ist es kein Wunder, dass erst nach Pfingsten sie eben diese Veränderung erlebt haben, weil mit bei Pfingsten geschah ihre Wiedergeburt und damit auch der Empfang des Heiligen Geistes. Vorher waren sie zwar gläubig, aber letztlich noch auf dem Boden des alten Bundes. Die Gemeinde kam erst mit der Ausgießung des Geistes zu Pfingsten. Und auch das ist wichtig, dass wir daran denken. Das hat auch ein Aspekt, der, denke ich, für uns ganz wertvoll ist. Warum waren denn die Jünger noch nicht in der Lage, den Geist Gottes zu empfangen? Warum wurde er noch nicht gegeben vor Pfingsten? Nun, das hängt damit zusammen, dass zuerst das vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus vollendet sein musste, bevor der Geist Gottes, der Heilige Geist, in einem unheiligen, unreinen Menschenherzen überhaupt Wohnung nehmen konnte. Wir müssen uns ja überlegen, dass in den Augen Gottes jeder natürliche Mensch sündig und unrein ist. Er hat ein rebellisches, böses Herz. Er will von Gott nichts wissen. Er ist letztlich ein Feind Gottes von Natur aus. Und der Geist Gottes, der Geist der Heiligkeit, kann nicht in einem unreinen, und bösen und verkehrten Herzen Wohnung nehmen. Das geht nicht. Was musste vorher passieren? Der Herr Jesus musste für sündige Menschen sein Blut geben. Er musste sterben. Die Opfer des Alten Testaments waren nicht in der Lage, einen Menschen von innen her zu heiligen. Sie konnten ihn nur äußerlich heiligen. Die innere Heiligung, die Reinigung des menschlichen Herzens von der Sünde, war nur möglich durch das Blut Jesu Christi. Und deswegen musste das Opfer des Messias zuerst gegeben werden, zuerst dargebracht werden, bevor der Geist Gottes im Herzen irgendeines Menschen wohnen konnte. Das Herz musste zuerst gereinigt sein durch das Blut Jesu Christi. Übrigens, vorbildlich schon im Alten Testament, an verschiedenen Stellen bei der Reinigung des Leprakranken zum Beispiel, finden wir, dass zuerst Blut aufgetragen werden musste auf Ohrläppchen und Finger und Zehen und dann nach dem Blut das Öl, das Bild des Heiligen Geistes. Ja, zuerst kam das Blut. Und deswegen musste der Herr sein Opfer am Kreuz bringen. Er musste für unsere Schuld und Sünde sterben. Er musste auferweckt werden. Er musste in den Himmel auffahren. Was hat er dort getan mit dem Blut? Nun, der Hebräerbrief sagt es. Er hat das Blut ins innere Heiligtum getragen. Damit war nach dem Vorbild des großen Versöhnungstages das Sühnopfer erst vollendet, dass das Blut gesprengt wurde auf dem himmlischen Gnadenthron, und dort spricht es jetzt für jeden, der an den Herrn Jesus glaubt. Und dann erst konnte der Geist Gottes überhaupt ausgegossen werden. Wir lesen da vielleicht nochmal Apostelgeschichte 2, diese Stelle aus der Pfingstpredigt des Apostels Petrus, wo das auch nochmal so erwähnt wird. Da geht es um den Herrn Jesus, Vers 32 folgende, Apostelgeschichte 2. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Also erst musste der Herr wieder in den Himmel erhöht sein und dann erst konnte der Heilige Geist gegeben werden. Das heißt, es ist ganz klar, die Jünger vor Pfingsten sind kein Argument, dass heute ein Gläubiger den Heiligen Geist nicht haben könnte, weil wir leben nach Pfingsten. Und dann gibt es noch ein zweites Beispiel, was immer wieder angeführt wird, aus Apostelgeschichte 19. Und auch das wollen wir uns kurz ansehen. Da geht es um die Jünger in Ephesus. Der Apostel Paulus hat dort Juden angetroffen in Ephesus, Diaspora-Juden, die also im Ausland gelebt haben, nicht im Land Israel. Und da lesen wir ab Vers 1 in Apostelgeschichte 19: Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Ja, soweit also diese Begebenheit. Und da kommen die Pfingstler, ähnlich wie bei Joel 3, und sagen: Ja, hier steht's doch, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Aber jetzt müssen wir mal zurückfragen. Waren das schon neutestamentliche Gläubige? In dem Sinn, wie wir es heute haben. Und wenn wir das genauer anschauen, dann sehen wir, das waren überhaupt keine wahren Gläubigen. Die waren gläubig an die Botschaft des Johannes des Täufers. Und Johannes der Täufer hatte den Herrn lediglich angekündigt. Was passiert war, war wohl Folgendes. Diese Juden kamen, wie es ja eigentlich Vorschrift war, zu den großen Festen nach Jerusalem, sollte eigentlich jeder Jude dreimal im Jahr gemacht haben. Sie haben dort die Predigt von Johannes dem Täufer gehört. Es hat sie angesprochen, sie haben sich taufen lassen, sie haben sich unterweisen lassen von dem Täufer. Und dann sind sie sicher die folgenden drei Jahre nicht zu den Festen in Jerusalem gewesen. Jedenfalls haben sie nichts davon gehört, dass der Herr Jesus verkündigt hatte, und sie haben auch nicht gehört, dass zu Pfingsten der Heilige Geist gegeben wurde, sie waren überhaupt noch nicht im vollen Sinn gläubig an das biblische Evangelium von dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Paulus erklärt ihnen das, Paulus zeigt ihnen, was geschehen ist. Sie glauben an den Herrn Jesus und dann empfangen sie den Heiligen Geist. Das heißt, sie waren erst in dem Moment vollen Sinn gläubig, wo Paulus ihnen das Evangelium von Christus tatsächlich auch weitergegeben hat. Und dann finden wir da noch eine Besonderheit, dass nämlich in diesem Fall sie den Heiligen Geist durch Handauflegung des Apostels empfangen. Da gibt es ja auch Gruppen, die lehren, man kann den Geist Gottes nur empfangen, wenn ein Apostel die Hände aufgelegt hat, zum Beispiel die Neuapostolischen. Aber hier sehen wir, wir dürfen nicht aus der Apostelgeschichte Lehren ableiten. In der Apostelgeschichte finden wir zwei Einzelfälle, wo der Geist Gottes durch Vermittlung von Handauflegung von Aposteln vermittelt wurde. Das eine ist hier in diesem Fall, wo der Apostel der Heiden, Paulus, Juden die Hände auflegt, damit sie den Geist empfangen. Das andere Beispiel finden wir in Apostelgeschichte 8 bei der Bekehrung der Samariter, wo die Apostel der Juden, Johannes und Petrus, Heiden die Hände auflegen, damit sie den Geist empfangen. Wir finden nichts von Handauflegung bei den 3000, die gläubig wurden zu Pfingsten. Wir finden nichts von Handauflegung, eindeutig nicht, in Apostelgeschichte 10, wo Cornelius gläubig wird mit den Seinen und wo sie den Geist empfangen, ohne Hinzutun irgendeiner menschlichen Agentur, direkt durch das Glauben des Wortes. Ja, das ist so, wie es heute auch ist. Also das ist ein Sonderfall. Hier geht es, denke ich, darum, dass Gott wollte, dass diese Einheit des Leibes von Juden und Heiden zeichenhaft bekräftigt wird, indem die Apostel der Juden den unreinen Samaritern, die gläubig geworden waren, die Hände auflegen mussten. Das war ja ein Zeichen der Einsmachung, der Identifikation. Ja, und genauso der Apostel der Heiden musste die Hände auflegen, damit Juden den Geist empfingen, auch letztlich um diese Einheit von Juden und Heiden deutlich zu machen. Aber an den ganzen anderen Stellen finden wir nichts von Handauflegung und es ist keine neutestamentliche Lehre, dass man den Geist nur durch Handauflegung empfangen würde. Da können wir froh sein, denn es gibt heute keine Apostel mehr. Da könnte niemand den Geist Gottes empfangen, wenn das die Regel gewesen wäre. Also hier, wir müssen aufpassen mit Sonderfällen. Wir müssen die Bibel genau lesen. Es ist kein Argument, diese Johannesjünger, gegen die neutestamentliche Lehre, dass der Gläubige in dem Moment, wo er an den Herrn Jesus gläubig wird, den Geist Gottes empfängt. Das ist die Regel, das ist das, was das Neue Testament eindeutig bezeugt. Und die falschen Lehren der Pfingstler und Charismatiker stehen in direktem Widerspruch zur neutestamentlichen Apostellehre. Aber nun wollen wir uns auch nochmal beschäftigen mit der Frage, was lehrt die Bibel eigentlich über die Taufe mit dem Heiligen Geist? Was ist denn damit gemeint, was die Pfingster und Charismatiker die ganze Zeit da erzählen? Geistestaufe. Nun, das Wort gibt es so gar nicht in der Bibel, das muss man auch mal sagen, aber trotzdem bezeugt die Bibel, dass Christus tauft mit dem Heiligen Geist. Und das finden wir auch in einer ganz bestimmten Ordnung, diese Verheißung. Die Frage ist zunächst mal, finden wir im Alten Testament etwas von der Geistestaufe? Nein, das finden wir nicht. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Gemeinde und die Lehre der Stellung der Gläubigen in Christus ein Geheimnis war. Das war im Alten Testament den Propheten überhaupt noch nicht geoffenbart. Paulus sagt es ganz klar, dass dieses Geheimnis der Gemeinde den Propheten der alten Zeit des alten Bundes verborgen war. Dass Gott es erst dem Apostel Paulus geoffenbart hat und eben den anderen Aposteln auch ein Stück, vor allen Dingen dem Apostel Paulus, dieses Geheimnis der Gemeinde. Und dazu gehört auch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und nun finden wir eine klare Ordnung, wir finden eine Ankündigung der Geistestaufe durch den Johannes den Täufer in allen vier Evangelien bezeugt. Ich lese es mal aus dem Matthäusevangelium, was hier geschrieben steht. Matthäus 3, ab Vers 10. aus der Bußpredigt des Johannes. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also der Johannes der Täufer kündigt an, wenn der Messias kommt, dann wird er mit dem Geist taufen. Noch in Klammern gesagt, auch wieder diese schwärmerische Verführung der Pfingstler. Bei den Pfingstlern und Charismatikern gilt vielfach die Feuertaufe als eine weitere Steigerung der Geistestaufe. Sozusagen die vierte Stufe. Ja, wenn ich ganz geheiligt bin, dann kriege ich die Geistestaufe. Und wenn ich die Geistestaufe habe, dann kann ich auch noch die Feuertaufe bekommen. Und viele Pfingstler beten und rufen, Herr, taufe mich mit Feuer. Wenn wir aber hier ganz nüchtern den Zusammenhang der Schrift hier lesen, dann sehen wir, dass die Feuertaufe das Zorngericht Gottes für den Sünder bedeutet. Ja? Wir lesen am Anfang, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und dann sagt er diese Sache, der Messias, wenn er kommt, wird eine Scheidung vollziehen. Die einen, die umkehren, wird er mit seinem Geist taufen und die, die nicht umkehren, wird er mit Feuer taufen. Und das erklärt der Johannes dann in dem Vers 12, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Das sind die Gläubigen, die die Geistestaufe bekommen. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das ist die Feuertaufe. Also das ist etwas Schlimmes, dass dieser falsche Geist die Leute verführt, letztlich um ihr eigenes Gericht zu bitten, wenn sie sagen, taufe mich mit Feuer. Ja? Also nur um dieses mal deutlich zu machen, wie die Schrift da auch falsch ausgelegt wird und einzelne Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden. Also die Taufe mit dem Heiligen Geist wird angekündigt in den Evangelien und es wird gesagt, Christus ist derjenige, der mit dem Geist taufen wird. Dann finden wir in der Apostelgeschichte 1 eine weitere Erwähnung dieser Verheißung. Der Herr selbst erinnert die Jünger an die Verheißung des Johannes, Apostelgeschichte 1 ab Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also hier wird es nochmal konkret gemacht und es wird bezogen auf Pfingsten. Das ist diese Verheißung. Es wird also ganz konkret gesagt, in wenigen Tagen werdet ihr den Geist empfangen, ihr werdet mit dem Geist getauft werden. Und dann finden wir den Bericht zu Pfingsten. Dort wird die Geistestaufe nicht noch einmal ausdrücklich erwähnt, dafür aber noch einmal in dem parallelen Bericht in Apostelgeschichte 10, wo der Cornelius den Geist empfängt. Da finden wir, wenn Petrus davon berichtet in Apostelgeschichte 11, den Hinweis auf diese Verheißung noch einmal. Ich lese Apostelgeschichte 11 ab Vers 15. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf unserem Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Das ist eine ganz interessante Aussage. Hier finden wir also zunächst einmal die Bestätigung, zu Pfingsten geschah die Taufe mit dem Heiligen Geist zum ersten Mal. Die Jünger wurden zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist getauft und zugleich haben sie den Heiligen Geist empfangen. Zugleich wurden sie auch versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und sie wurden ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es geschah alles sozusagen in einem Paket. Miteinander, in einem Augenblick. Und genauso war es auch mit diesen Heiden, die gläubig wurden. Und nun sagt der Apostel Petrus hier, Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, das heißt, die Taufe mit dem Heiligen Geist und die Gabe des Geistes fällt zusammen. Ja? Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist identisch mit der Verleihung der Gabe des Geistes und umgekehrt. Das sind also nicht zwei verschiedene Dinge. Noch einmal ganz klar, das geschieht alles bei der Wiedergeburt. Und das geschieht dann, nachdem sie an den Herrn Jesus gläubig geworden sind. Und zwar in dem Fall in einem Bruchteil einer Sekunde danach. Ja, das ist also ganz interessant. Sie hören das Wort, sie glauben das Wort und mittendrin, ganz ungewöhnlich, kommt der Heilige Geist in ihre Herzen und sie sind wiedergeboren. Und dann kommt auch dieses Zeichen des Sprachenredens, wiederum für Juden gedacht. Juden sind die Zuhörer. Also das ist da in einem einzigen Vers nochmal bestätigt, was wir hier auch gesagt haben, dass die Gabe des Geistes und die Taufe des Geistes zusammenfällt bei der Wiedergeburt. Die Lehre von dem Sinn der Taufe des Geistes finden wir aber weder in Matthäus und den Evangelien noch in der Apostelgeschichte, sondern die Lehre von Sinn und Zweck der Geistestaufe finden wir in den Briefen. Das sollte uns auch nicht verwundern, sondern so ist es auch zu erwarten. Weil die Briefe enthalten die Lehre der Apostel. Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ja, und dann eben Brechen des Brotes, Gemeinschaft, Gebete. Die Lehre der Apostel ist in den Briefen. Und wir lesen im 1. Korintherbrief, die einzige Aussage, die wir über die Geistestaufe überhaupt in den Briefen finden, 1. Korinther 12, Vers 13. Da heißt es, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also hier wird ganz klar gesagt, was der Zweck der Geistestaufe ist, nämlich die Menschen in den Leib des Christus hineinzufügen, hineinzupflanzen. Und das ist auch ganz wichtig, denn wir müssen ja verstehen, es gibt im Grund drei Kategorien von Menschen auf der Welt in den Augen Gottes. Es gibt die Juden, das ist das auserwählte Bundesvolk des alten Bundes, das aber im Moment beiseite gesetzt ist und den Heiden gleichgerechnet ist. Trotzdem sind sie ein besonderes Volk. Dann gibt es die Heiden, das sind die Götzendiener aus den verschiedenen Völkern, die Menschen, die den Herrn nicht kennen. Und dann gibt es die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, der Leib des Christus. Und dieser Christusleib ist ja ein geistgewirkter Organismus. In diesen Christusleib kommt kein Mensch hinein. Kein Mensch kann da eintreten. Und selbst wenn er 1 Million Euro Eintrittsgebühr bezahlen würde, wir kommen niemals hinein in den Leib des Christus, außer durch das Wirken des Geistes, durch die Wiedergeburt. Ein Mensch kommt nicht herein durch ein christliches Bekenntnis, nicht durch die Kindertaufe, nicht durch die Kirchenzugehörigkeit. All das bringt ihn nicht in den Leib des Christus hinein. Das ist ja ein geistliches Wunder. Das ist ein souveränes Wirken des Heiligen Geistes, dass jemand aus den Heiden herausgenommen wird oder aus den Juden und wird eingepflanzt in Christus selbst, in den Leib des Christus. Und genau das tut die Taufe des Heiligen Geistes nach der Lehre der Bibel. Es ist dasjenige Werk des Geistes, was uns herauslöst aus unserem natürlichen menschlichen Zusammenhang. Wir sind also keine Heiden mehr, sondern wir sind jetzt Kinder Gottes in Christus. Ein Leib untereinander. Und das hat der Heilige Geist mit der biblischen Geistestaufe getan. Die biblische Geistestaufe hatte also nichts zu tun mit Kraftausrüstung, nichts zu tun mit Gaben, sondern sie hat etwas zu tun damit, dass der Mensch eingepflanzt wird in Christus und in den Leib des Christus. Das ist die Lehre der Bibel. Und da wird auch deutlich, auch das geschah bei der Wiedergeburt. Das war ein einmaliger Akt, da wurden alle, die gläubig wurden, wurden eingepflanzt in dem Moment in den Leib des Christus. Als Pfingstler habe ich früher geglaubt, ja, die Leute, die nicht Pfingstler sind, die sind zwar gläubig, aber sie gehören nicht zum Christusleib. Das war konsequent auf eine Weise, ja. Wenn nämlich die Geistestaufe in den Leib einführt, dann wäre das tatsächlich so. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt, dass nämlich die Geistestaufe schon bei der Wiedergeburt stattgefunden hat, die echte, Und deswegen ist jeder Wiedergeborene im Leib des Christus. Ja? Aber die falsche, die pfingsterische Geistestaufe ist eine Fälschung. Das hat mit der biblischen nichts zu tun. Die biblische Taufe mit dem Heiligen Geist ist kein Gefühlserlebnis. Es ist keine Kraftdurchströmung. Alles das, was die Pfingster da sagen, ist völlig verdreht und falsch. Sondern die biblische Geistestaufe ist genauso wie die Wiedergeburt etwas, was wir nicht spüren können, was wir nicht fühlen können. Ja? Niemand kann sagen, ich habe gespürt, wie ich wiedergeboren wurde. Sehr interessant. Nein, es gibt Früchte, es gibt Auswirkungen, die spüren wir sehr wohl. Ja? Aber die Wiedergeburt selber ist ein Geheimnis Gottes. Das geschieht ganz im Unsichtbaren. Genauso habe ich zum Beispiel mich früher irreführen lassen, da gab es von der Martha Basilea Schlink, das waren ja auch so pfingstlerische Schwärmer, die Marienschwestern, da hat diese Frau zum Beispiel erzählt, nach 40 Jahren Dienst für den Herrn habe ich es erleben dürfen, wie ich versiegelt wurde mit dem Heiligen Geist. Da kam dann irgend so ein Engel oder eine Christusgestalt und hat sie versiegelt. Ja? Das ist einfach Unsinn, das ist eine üble Täuschung der Menschen, ja? Denn die Versiegelung mit dem Geist können wir nicht spüren, wir können sie nicht erleben, sie ist auch kein besonderes geistliches Erlebnis, was man nach 40 Jahren Christsein hat, sondern das passiert ganz automatisch im Paket bei der Wiedergeburt. Das ist einer der Aspekte der Wiedergeburt, ist die Versiegelung mit dem Geist und auch die Taufe mit dem Geist. Was wir sehr wohl erleben können, das ist etwas ganz anderes, das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist nochmal was anderes. Ja? Das kann man tatsächlich innerlich erfahren. Nämlich, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns ausrüstet zum Dienst. Ich kann das jetzt nicht genauer sagen. Es gibt mehrere Stellen in der Apostelgeschichte, wo es heißt, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Interessanterweise geschah das nach der Wiedergeburt, nach Pfingsten. Und es geschah bei denselben Leuten mehrfach. Das heißt, es ging auch wieder zurück, diese besondere Kraftausrüstung. Und wenn wir lesen, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat es praktisch immer zu tun, mit dem evangelistischen Zeugnis vor feindseligen Menschen, vor dem Hohen Rat zum Beispiel. Als Petrus vor dem Hohen Rat ist mit Johannes und Rechenschaft gibt, da heißt es, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das war also eine ganz besondere Kraftausrüstung für das Zeugnis des Evangeliums, für das mutige Zeugnis. Und es ging wieder zurück. Und es kam wieder, wurde ihnen wieder neu gegeben, dort wo sie in besonderer Bedürftigkeit waren. Aber das hat nichts mit der Geistestaufe in Anführungsstrichen der Pfingstler zu tun, ja, die ja angeblich ein einmaliges Erlebnis ist, wo man es dann für immer hat, sondern das ist tatsächlich eine Sache, die uns so gegeben wird, wie die Notwendigkeit dafür besteht im Dienst für den Herrn. Also das heißt, noch einmal vom ganz nüchternen Befund, die charismatischen und pfingstlerischen Lehren von der Geistestaufe als einer zweiten Erfahrung nach der Wiedergeburt sind falsch. Sie sind eindeutig im Widerspruch zu der Lehre des Neuen Testaments, dass die biblische Geistempfang, die biblische Geistestaufe bei der Wiedergeburt stattfinden. Und es ist auch klar von der Lehre von 1. Korinther 12 her, dass die biblischen Gnadengaben bei der Wiedergeburt gegeben werden und nicht etwa irgendwann später bei einer sogenannten Geistestaufe. Also wenn wir dieses Bild von dem Leib mal ernst nehmen, Paulus redet ja da in einem Bild in 1. Korinther 12, da sagt er, Gott hat gesetzt die einen zu Händen, die anderen zu Füßen, die dritten zum Mund und so weiter zum Auge. Wann war denn das? Als die Menschen in den Leib hineinkamen. Das heißt im Moment der Wiedergeburt. Eine biblische Gabe, zum Beispiel der Evangelisation oder der Lehre, empfängt der Gläubige bei der Wiedergeburt und nicht etwa später. Und es ist doch interessant, dass kein Mensch bei der Wiedergeburt außerhalb der Pfingstbewegung je das Sprachenreden oder prophetische Gaben empfangen hätte. Als er den echten Geist bekommen hat, hat er nur die echten Gaben bekommen. Und dieses Prophetengabe und Zungenreden ist nur im Zusammenhang mit dem falschen Geist der Pfingstbewegung, mit der Geistertaufe, sage ich mal ganz bewusst so. Wenn dann der falsche Geist kommt, dann bringt er die falschen Gaben. Aber der echte Geist hat noch nie solche Gaben ausgeteilt an irgendeinen Gläubigen. Ja? Also das ist auch interessant, wenn man das mal genau studiert, Die echten Gnadengaben empfängt der Gläubige bei der Wiedergeburt. Natürlich entfalten sie sich oft erst später. Ja? Also eine Lehrgabe kann man noch nicht im geistlichen Alter von 5 Monaten praktizieren. Aber sie ist trotzdem schon angelegt von Anfang an. Also das ist einfach klar der Widerspruch zwischen der falschen Lehre der Charismatiker und der biblischen wahren Lehre. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, was ist denn dann diese pfingsterische Geistestaufe, wenn wir den wahren Heiligen Geist bei der Wiedergeburt empfangen? Nun, eines ist klar, wir können nicht denselben Geist zweimal empfangen. Was passiert also, wenn ein Pfingstler in Anführungsstrichen den Heiligen Geist empfängt? Und das ist nun diese ganz ernste Wahrheit, die wir auch schon gestern angesprochen haben. Er bekommt einen Truggeist. Er bekommt einen dämonischen, falschen Lügengeist, wenn er sich nach dieser Geistertaufe ausstreckt. Nun, da kommt es dann auch wieder so, dass die Leute sagen, ja, aber da steht doch in Lukas 11, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, wird uns Gott nichts Falsches geben. Nun, auch da müssen wir wieder heilsgeschichtlich unterscheiden. Lukas 11 ist den Jüngern gesagt, im Hinblick auf den Empfang des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Sie sollten beten, sie haben es auch getan. Wir lesen es in Apostelgeschichte 2 am Anfang, sie waren alle einmütig versammelt und beteten um das Kommen des verheißenen Geistes. Das war auch völlig in Ordnung. Der Geist kam und diese Verheißung hat sich erfüllt. Aber wenn wir nun sehen, wie ein neutestamentlicher Gläubiger, nehmen wir mal an, er ist gläubig, wie er zu Gott kommt und sagt, gib mir deinen Heiligen Geist, gib mir deinen Heiligen Geist, gib mir deinen Heiligen Geist. Dabei hat er ihn schon längst. Was ist das? Ist es Gott wohlgefällig? Die Bibel sagt im Grund, wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Und das ist eine ernste Sache. Der Teufel verführt die Leute, obwohl sie den Geist schon längst haben, zu sagen, ich brauche den Heiligen Geist, ich will mehr, ich will das, ich will jenes. Und das ist vor Gott wie das Fordern der Israeliten nach Wachteln. Was war passiert? Gott hat ihnen Wachteln statt Manna gegeben, aber es war ein Gericht. Und es war ihnen nicht zum Guten. Sie sind daran gestorben letztlich auch, ja? Viele Israeliten. Also da müssen wir aufpassen. Ja? Schwärmerisches Bitten um Dinge, die Gott längst gegeben hat, das ist nicht Frömmigkeit, das ist nicht Gott wohlgefällig, sondern es ist im Grund sogar eine Sünde gegen Gott. Und es führt dazu, dass dann Gott tatsächlich das gibt, was da in einem verkehrten Sinn gebeten wird, es zulässt, dass eben solche Menschen auch unter den Einfluss eines falschen Geistes kommen. Also der echte Heilige Geist kann es nicht sein. Genauso ist es nicht Gott wohlgefällig, wenn ein Ungläubiger betet um den Heiligen Geist. Das muss uns klar sein. Das ist nicht der biblische Art, wie ein Ungläubiger den Heiligen Geist empfängt, sondern er muss an Christus glauben, er muss Buße tun, sich bekehren, seine Sünden erkennen, den Herrn Jesus als Retter annehmen, dann bekommt er den Geist Gottes. Wie selbstverständlich. Wer den Herrn aufnimmt, der empfängt auch den Geist und auch den Vater. Ja? Das ist ganz klar. In einem Paket, da gibt es keine Stufen, keine Unterschiede, aber ohne Buße und Glauben an den Herrn Jesus kann jemand 10 Jahre um den Heiligen Geist beten, er wird ihn nicht bekommen, weil er die Bedingungen nicht erfüllt, die Bibel nennt. Also hier müssen wir aufpassen, der Unterschied zwischen echter Frömmigkeit, die sich auf das Wort des Herrn stützt und im Glauben betet, und dieser schwärmerischen Pseudofrömmigkeit der Pfingstler, die von Gott etwas erzwingen will. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, das führt letztlich in Gerichtshandeln hinein und nicht in Gnadenhandeln. Und ich habe das schon gestern gesagt, die Ausgießung und der Empfang dieses falschen Geistes durch die Pfingstler ist ein Gericht Gottes, das letztlich auch erging an Leute, die eben durch diese falsche Lehre vom reinen Herzen, von der Sündlosigkeit selber in der Lüge gelebt haben und die Gott zum Lügner gemacht haben, indem sie gesagt haben, ich habe ein reines Herz, ich kann nicht mehr sündigen, ich bin vollkommen geworden. Und genau diese Art von Leuten haben diesen Lügengeist zum ersten Mal empfangen. Ja, diesen betrügerischen Geist der Pfingstbewegung. Und die Früchte sind es, die letztlich auch einen solchen Geist erweisen. Und das ist auch so etwas, wo dann eben Leute mystisch werden. Ich habe immer wieder in der Pfingstbewegung gehört, Gott kann auch ganz anders handeln, als er es in der Bibel gesagt hat. Gott kann auch ganz anders sein, als er in der Bibel geoffenbart hat. Und das ist eine teuflische Lüge. Das stimmt nicht. Gott hat sich vollkommen geoffenbart in seinem Wort. Soweit der Mensch es fassen kann, hat er die Offenbarung der Wesenszüge und auch der Gedanken Gottes in der Heiligen Schrift. Und in dem Moment, wo ich sage, Gott hat es zwar in der Bibel so gesagt, aber er kann auch ganz anders sein, in dem Moment öffne ich die Tür für falsche Geister und für ein betrügerisches Wirken im Namen Gottes. Das muss uns ganz klar sein. Wenn wir zum Beispiel jetzt dieses Geisterwirken der Pfingstbewegung ansehen, was hat es gebracht? Auf der einen Seite, mit der Geistestaufe kamen tatsächlich ekstatische Erfahrungen. Die Leute haben Glücksgefühle gehabt. Sie haben Licht gesehen. Sie haben sich gefühlt, als wären sie eins mit der ganzen Natur. Habe ich auch mal von einem Pfingster gelesen. Typisches Okkulterlebnis, ja, Spiritisten auch haben. Sie haben das Gefühl gehabt, dass eine Kraft sie durchströmt. Interessanterweise fühlt man das bei diesen falschen Geistern. Ja. Also vom Heiligen Geist habe ich noch nie gefühlt, dass er mich durchströmt hat. Ja, muss ich ehrlich sagen, das ist auch aus meiner Sicht nicht biblisch. Es gibt Visionen, Offenbarungen, hörbare Stimmen, angeblich von Gott. Alles das gibt es tatsächlich. Aber, und das ist eben die andere Seite, dieser Geist, der sich als Heiliger Geist verstellt, bewirkt Früchte, die absolut im Widerspruch stehen zu dem, was die Bibel über den echten Heiligen Geist sagt. Zum Beispiel gab es von vornherein immer wieder von Beginn an diese Phänomene, dass Menschen unter der Wirkung dieses Geistes umgestürzt sind, bewusstlos geworden sind, typische Phänomene der Besessenheit entwickelt haben, zum Beispiel, dass sie sich in Krämpfen gewunden haben, dass sie Schreie ausgestoßen haben, Tierschreie. Ja? Da gibt es Leute, die schreien wie die Löwen oder Viren wie die Esel, lauter Zeug, furchtbar. Dass Unordnung war, Unreinheit, also bei diesem Rückwärtsstürzen, gibt es dann immer wieder Leute, die haben Decken dabei, damit diese Frauen, die zum Teil da sowieso schon mit Minirücken da angekommen sind, nicht ein Ärgernis geben, wie sie da liegen, wenn sie angeblich vom Heiligen Geist niedergestreckt wurden. Das kann doch nicht sein. Ja? Es ist eindeutig so, dass eben dieser falsche Geist auch Zwanghaftigkeit bewirkt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Geist Gottes bewirkt keine Zwanghaftigkeit. Es wird also immer wieder gesagt, die Leute müssen lachen. Es gibt Leute, die lachen hysterisch eine Stunde, zwei Stunden am Stück. Sie können überhaupt nicht mehr aufhören zu lachen. Es gibt Leute, die hüpfen wie die Hasen und die hüpfen und hüpfen und können nicht mehr aufhören zu hüpfen. John Wimber sagt von seiner Geistertaufe, eine Macht kam auf mich und drückte mich auf den Boden und ich konnte eine halbe Stunde nicht aufstehen, obwohl ich es wollte. Und das ist jetzt ganz typisch Dämonenwirken. Dass Satan versklavt den Menschen, zwingt ihn, reißt ihn mit, heißt es in 1. Korinther 12, Vers 2. Gottes Geist wirkt nie so. Die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ganz wichtig. Zweites Zeugnis, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also wenn jemand sagt, der Geist kommt über mich, ich muss jetzt reden, kann man sagen, falscher Geist. Ja, kann nicht sein. Wenn der Geist Gottes mich leitet, dann kann ich vom Verstand her sagen, jetzt will jemand anders reden, ich bin ruhig und setze mich schön hin. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das heißt, jede Zwanghaftigkeit, jedes automatische Handeln, was an den Leuten vorbeigeht, da gibt es auch automatische Schreiben bei den Pfingstern, ja, dass man sagt, der Geist Gottes hat mir etwas diktiert und jetzt schreibe ich das auf, ich muss das schreiben. Kannst du das Wort sagen? Dämonie. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist. Der Geist Gottes wirkt auf das Gewissen ein und lenkt den Menschen zur Umkehr, dass er aus freiem Willen umkehrt. Das ist der Unterschied. Ja? Warum? Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Der lebendige Gott achtet die Würde, die geschöpfliche Würde des Menschen. Deswegen sind wir auch verantwortlich. Wir können nicht sagen, ja, Gott hat es mir nicht gegeben, jetzt bin ich selber unschuldig, dass ich nichts tue oder ihm nicht diene oder so. Wir sind nicht völlig passiv. Wir müssen unseren Willen in Übereinstimmung mit Gottes Willen gebrauchen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wir müssen unseren Verstand gebrauchen. Die Pfingster sagen immer, du kannst den Segen nur empfangen, wenn du den Verstand ausschaltest und den Willen ausschaltest. Und genau so arbeiten sie auch. Ja? Das ist Dämonie, die dann kommt. Die Bibel sagt ganz klar, du sollst den Herrn lieben mit deiner ganzen Kraft. Und was kommt noch dazu? Da ist auch der ganze Verstand dabei. Ja? Das ist dabei bei der biblischen Frömmigkeit. Der Wille wird nicht ausgeschaltet, sondern der Wille wird in Übereinstimmung mit Gottes Willen gebracht. Und der Mensch hat die Verantwortung, Entscheidungen zu treffen. Ja? Die nimmt ihm Gott nicht ab. Der Heilige Geist leitet uns, aber er zwingt uns nicht. Wisst ihr? Und das ist dieser Unterschied. Deswegen können wir ganz klar sagen, wenn wir diese Phänomene des Toronto-Segens beobachten, dann können wir sagen, dieser Geist ist 100% nicht von Gott. Und dann kommen sie und sagen, ja, wenn die Leute da liegen und sich winden wie die Schlangen, dann erleben sie wunderschön, sie werden durchströmt mit einer Liebe zu Jesus. Dann kann es doch nicht falsch sein, oder? Schaut, und da müssen wir der Täuschung des Teufels widerstehen. Dass wir einfach sagen, es kann nicht sein. Liebesgefühle zu irgendeinem Jesus, das kann der Teufel genauso gut bewirken. Ja? Das ist zum Beispiel bei den katholischen Mystikerinnen, die angeblich da in irgendwelche zum Teil völlig okkulten Erlebnisse mit einem falschen Jesus verwickelt waren, die haben auch, sind von Liebe zu Jesus durchströmt worden, ja? Obwohl sie gar keinen biblischen Glauben hatten. Das ist absolut kein Erkennungszeichen von echt oder falsch, sondern wir müssen ganz nüchtern sehen, wenn dieser Geist gegen Gottes Wort wirkt, dann kann es nicht der Heilige Geist sein. Noch zwei weitere Dinge, die auch in diese Richtung gehen. In 2. Timotheus 1, Vers 7 wird von dem Geist Gottes gesagt, dass er ein Geist der Zucht ist. Sophronismus, Zucht, Selbstbeherrschung, nüchterner, klarer Verstand, Sittsamkeit. Das ist die Frucht, die dieser Geist bewirkt. Und das heißt, jeder Geist, der nicht Selbstbeherrschung und gesunden Verstand bewirkt, zum Beispiel diese Bewusstlosigkeitsphänomene beim Toronto-Segen oder dass die Leute lallen und lachen und überhaupt keinen klaren Verstand haben und nicht mehr predigen können, das ist nämlich auch so ein Fall. Mitten in der Predigt fängt der Prediger an, hysterisch zu lachen und er hört nicht mehr auf zu lachen. Die Predigt hört auf nach 5 Minuten. Ja? Alles wälzt sich voll Lachen, das ist ekelhaft. Ja? Jeder normale Mensch würde da reinkommen und sagen, ich bin im Irrenhaus gelandet und er ist gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Ja? Aber solche Dinge können nicht vom Geist Gottes sein, denn der Geist Gottes bewirkt Selbstbeherrschung, Nüchternheit, Wachheit, Bewusstheit. Genauso eben die letzte Frucht in Galater 5, 22, das ist Selbstbeherrschung, so haben wir es in der Schlachterbibel übersetzt und das ist auch die richtige Übersetzung. Es ist nicht nur Enthaltsamkeit, wie in den älteren Bibelübersetzungen steht, sondern hier das griechische Wort heißt Enkrateia und Enkrateia heißt Macht über sich selber haben. Ja, dass man die Beherrschung, die Kontrolle über sich selbst hat. Ein geisterfüllter Mensch ist jemand, der seinen Leib, seine Emotionen unter der Herrschaft des Heiligen Geistes hat. Und jeder, der sagt, es kam über mich, ich konnte nicht anders, das ist nicht der Geist Gottes. Ja? Also müssen wir ganz nüchtern sehen, die Früchte dieses falschen Geistes widersprechen dem Zeugnis der Schrift. Und dann noch ein weiterer Punkt, die Gaben, die dieser Geist verleiht, sind Fälschungen, erkennbar Fälschungen gegenüber den echten Gnadengaben. Diese Gaben, die eben da von der charismatischen Bewegung besonders betont werden, das sind genau die Wundergaben, die besonderen Gaben der Apostelzeit, nämlich Prophetenoffenbarungen und Wunderzeichen. Diese beiden werden betont. Ich möchte es nur ganz kurz sagen, die eigentlichen erbaulichen Gnadengaben finden wir in Römer 12, Vers 6 bis 8. Dort finden wir die Gaben, die in jeder biblischen Gemeinde seit der Apostelgeschichte immer zu finden waren. Und von denen reden die Charismatiker gar nicht. Ja? Das sind zum Beispiel Gaben wie Lehre, Weissagung im Sinn eines seelsorgerlichen Redens zur Erbauung, Leitung, Vorstehen, Ältestenschaft, Diakonie, Mitteilen, Barmherzigkeit üben. Das sind die Dinge, die in jeder biblischen Gemeinde vorhanden sind. Und diese Gaben interessieren die Charismatiker sehr wenig, sondern sie wollen die Prophetengabe und sie wollen die Wunderzeichengabe. Nun, ich kann das nur am Rande ausführen, ich habe da auch eine ausführliche Broschüre dazu. Die charismatische Prophetengabe ist eine Fälschung, eine erkennbare Fälschung gegenüber der echten. Die echte Prophetengabe im Neuen Testament war im Grunde eine vorübergehende Ergänzung zu der apostolischen Offenbarung, die durch die Apostel in der Apostelzeit geschah. Konkret gesprochen, die Gemeinden, wie zum Beispiel die korinthische Gemeinde, hatten ja nur kurze Zeit die Belehrung der Apostel. Der Apostel Paulus war dort sogar eine ganze Zeit in Korinth, aber er musste immer weiterreisen. Er musste ja weitere Evangelisationen machen, musste auch andere Gemeinden besuchen wieder. Und von daher brauchten diese jungen Christen Orientierung darüber, was eigentlich Gottes Wille war. Und sie hatten ja nicht die Bibel, das Neue Testament, sie hatten ja die Schriften der Apostel zum größten Teil noch gar nicht vorliegen. Also hat Gott Propheten gegeben, die ihnen Botschaften gebracht haben über die Ratschlüsse Gottes, über die Gedanken Gottes mit der Gemeinde. Und diese Gabe der Propheten war aber vorübergehend und war letztlich Stückwerk, wie 1. Korinther 13 sagt, und wurde später weggetan, als das Neue Testament vollständig geoffenbart war und die Gemeinden den Ratschluss Gottes in schriftlicher Form hatten. Aber eines ist klar, die Propheten haben damals Offenbarungen von Gott empfangen. 1. Korinther 14 am Ende heißt es, wenn einem eine Offenbarung zuteil wird. Und Offenbarung heißt, sie haben das irrtumslose, inspirierte Wort Gottes empfangen. Ein Prophet hat also damals, genau wie im Alten Testament, wirklich die Worte des Herrn weitergegeben, wenn er als Prophet gesprochen hat. Der Unterschied ist der, dass in der charismatischen Prophetengabe dermaßen viele offensichtliche Lügenprophetien weitergegeben wurden, dass die Charismatiker lehren, unsere Prophetengabe ist eine Mischung aus Menschlichem und Göttlichem. Wir können sehr wohl auch Unwahrheiten weitergeben und sind trotzdem Propheten. Und das ist niemals biblisch. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, wenn da einer als Prophet auftritt und er weissagt etwas und es trifft nicht ein, dann sollt ihr wissen, dass er aus der eigenen Vermessenheit seines Herzens geweissagt hat und er ist kein wirklicher Prophet. Und wenn man das klar anwenden würde, dann gäbe es keine charismatischen Propheten mehr. Ja? Und im Alten Testament wären sie alle schon unter der Erde. Weil nämlich ganz deutlich ist, wenn ein echter Prophet unter der Weissagung, unter der Inspiration geweissagt hat, dann war das 100% Wort Gottes, das auch eingetroffen. Ein Prophet, der sagt, die Hälfte von dem, was ich sage, ist wahrscheinlich falsch, aber die andere Hälfte könnt ihr euch ruhig merken und das ist ein Wort Gottes, das ist einfach nicht, vorsichtig ausgedrückt, nicht der biblische Standard. Ja? Von daher können wir erkennen, diese Prophetengabe ist eine Fälschung. Wir sehen das auch eben daran, dass sehr, sehr viele Dinge auch mit der Schrift in Widerspruch sind. Charismatische Propheten bringen zum Teil Botschaften der Ökumene, dass da ein falscher Christus sagt, mein Volk, ich traure über die Zerrissenheit meines Leibes, wann endlich vereinigt ihr euch mit den Katholischen und den Orthodoxen und lasst meinen Leib wieder heil werden. Wobei dann unter Leib alle Namenschristen verstanden werden, gar nicht die Wiedergeborenen, sondern die ökumenische Einheit, die falsche ist. Ja? Also wenn man so etwas biblisch prüft, dann muss man sagen, das kann nie der erhöhte Christus gewesen sein, der vor der Hure Babylon gewarnt hat, sondern es ist ein falscher Christus, der da spricht. Und das ist auch das Problem, dass auch in diesen Gaben ein falscher Jesus sich offenbart. Ich möchte es bloß mal an einem Beispiel kurz noch erläutern. Da gibt es ein bekanntes Buch von Merlin Carruthers, einem amerikanischen Charismatiker, da schildert er eine Jesus-Vision. Und da sagt er, ich sah Jesus auf mich zukommen und er kniete vor mir nieder und er legte seinen Kopf auf meine Schenkel und sagte, ich will nicht dich gebrauchen, sondern ich will, dass du mich gebrauchst. Ja, na, also wenn wir das jetzt mal so ein bisschen auf uns wirken lassen und vergleichen das zum Beispiel mit der echten Jesus-Vision, die der Apostel Johannes in der Anfang der Offenbarung hatte, wo er niederfiel, zu den Füßen des Herrn wie bewusstlos, dann können wir ganz schnell feststellen, das ist eine spiritistische Fälschung. Ja? Nie wird der Herr der Herrlichkeit sich vor uns niederknien und er sagt auch nicht, ich will, dass du mich gebrauchst. Das ist typisch magisches Denken. Ja? Die Heiden benutzen ihre Götzen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen, nämlich Gesundheit, Wohlstand und Macht. Und genau dasselbe tun die Charismatiker mit ihrem falschen Jesus. Sie benutzen ihn, um Gesundheit zu bekommen, da reden wir heute Nachmittag drüber, Erfolg und Macht. Und das ist ein falscher Jesus, ein anderer Jesus. 1. Korinther 11, Vers 3 und 4, ich kann das jetzt nicht ausführen, aber das ist eine wichtige Stelle im Grund. Da wird gezeigt, dass in den Verführungen des Feindes drei Elemente eine wichtige Rolle spielen. Es wird ein falscher, ein anderer Jesus verkündigt, ein anderes Evangelium und ein anderer Geist wird ausgeteilt. Und genau diese Dinge finden wir in der charismatischen und Pfingstbewegung. Ein anderer Jesus, der letztlich ein Schamane ist, der letztlich Gesundheit und Kraft und Erfolg verleiht, da ist die Rettung durch das Blut aus der Verlorenheit der Sünde bestenfalls ein Nebenaspekt, wenn es überhaupt noch erwähnt wird. Es ist der König Jesus, der Macht gibt, der da gefragt ist. Ja, auch bis in die Lieder hinein. Und es ist ein anderes Evangelium. Also wir haben das mal in den Radiosendungen von der BGG, hat meine Frau mal gehört, und da war so eine Sendung, da hieß es praktisch, wenn Sie gesund und erfolgreich und frei werden wollen und stark, dann kommen Sie zu Jesus und zapfen Sie die Kräfte der übernatürlichen Welt an. Das ist ein New Age-Evangelium. Ja? Da geht es wirklich darum, ich brauche Power, ich brauche was Übernatürliches. Ja? Und der Kanal, wie ich da erfolgreich werden kann, ist eben ein Jesus und dann komme ich natürlich zu dem. Ja? Aber das hat nichts mit Buße und biblischem Glauben zu tun. Also nur gesagt, ein anderes Evangelium, ein anderer Jesus und ein falscher, andersartiger Geist, der anders ist als der Geist, den man bei der Wiedergeburt empfangen hat. Das ist im Grunde der Kern der charismatischen Verführung. Und deshalb in dieser Geistestaufe empfängt man einen anderen Geist. Nur noch ganz kurz auch etwas zu den Früchten. Die Kehrseite dieser Euphorie, dieser Kraftdurchströmungen ist bei ganz, ganz vielen Pfingstern und Charismatikern Depressionen. Es geht also immer hoch rauf und dann zack runter von den Stimmungen, während die Kraft des Heiligen Geistes ist immer da. Sie ist gerade in der Krise da, gerade wenn wir uns einsam fühlen, wenn wir keinen Lobpreis mit Orchester und CD-Player haben, sondern irgendwo in der Krise sitzen, in der Wüste, dann ist der Geist Gottes immer noch da. Aber dieser falsche Geist muss sozusagen aufgeputscht werden durch irgendwelche Propheten oder durch Lobpreisleiter, sonst ist Ebbe und Depression. Dieser Geist bringt ganz oft Verlust der Heilsgewissheit mit sich, dass die Menschen unsicher werden, dass sie sich fragen, bin ich eigentlich verdammt oder gerettet? Das ist ganz klar, weil dieser falsche Geist ablenkt von dem vollkommenen Sühnopfer Jesu Christi und versucht, das Heil in Erlebnissen zu begründen. Das heißt, solange man high ist, trunken im Geist, denkt man, ich bin im Himmel. Und wenn man nicht mehr trunken ist, dann denkt man, ich bin in der Hölle, ja, oder ich komme in die Hölle. Und das habe ich schon erlebt, dass Leute völlig von Finsternis bedrängt waren, bis hin zu Selbstmordgedanken, unreinen Zwangsgedanken, auch solche Dinge kommen vor. Dann ist natürlich die Schlussfolgerung sofort, hast einen Dämon, jetzt müssen wir den austreiben, da kommen wir auch heute Nachmittag drauf. Dann kommt man noch tiefer in diese Mühle hinein des Spiritismus und Okkultismus. Das heißt, das gesunde Glaubensleben, sofern überhaupt eins vorhanden war, wird durch diesen Geist zerrüttet und geschädigt, bis hin zu dem, dass Menschen Jahre brauchen, um aus einer solchen Verführung wieder gesund zu werden. Und mancher ist schon in der Psychiatrie geendet, bevor er nüchtern wurde aus diesem falschen Geist. Also das muss man einfach wissen, diese Früchte sind eben falsche Früchte. Und ich denke, eines ist wichtig zum Schluss vielleicht noch zu sagen. Ich komme nochmal zurück auf diese Frage, ja, es gibt ja ein Sehnen danach, dass wir mehr von Christus haben, dass wir brennender werden im Geist, dass wir die Fülle des Geistes mehr erfahren. Und das ist ja ein biblisch gesundes Verlangen. Aber wenn wir die biblische Lehre jetzt mal ernst nehmen, dann müssen wir sagen, wir haben alle bei der Wiedergeburt den Geist Gottes empfangen und zwar in seiner ganzen Kraft und Fülle. Wir haben Gemeinschaft mit Christus, das Auferstehungsleben des Herrn ist in uns. Aber was muss ich tun, damit ich die Kraft des Geistes mehr erfahre? Nun, nach der biblischen Lehre Können wir das vergleichen, uns erinnern an Johannes 4, wo der Herr sagt, der Geist Gottes ist wie eine Quelle lebendigen Wassers, die in uns fließt bis ins ewige Leben hinein. Das ist dieses schöne Gleichnis. Wenn wir also diese Quelle zu einem Rinnsal geworden ist, zu einem Dünnen in unserem Leben, dann ist der biblische Weg, dass wir zu dieser Quelle gehen und dass wir den Schmutz und Dreck, die Steine, den Schlamm, die sich da angesammelt haben, die wir da an der Quelle haben reinkommen lassen, dass wir die wegräumen. Und wir werden eines feststellen, das Wasser sprudelt genauso stark wie immer aus dieser Quelle hervor. Ja? Also wir sind es, die den Fluss des Geistes, die Kraft des Geistes durch unsere eigene Sünde, durch unsere Fleischlichkeit, durch unseren Ungehorsam hemmen. Und der biblische Weg zur Geistesfülle ist nicht, dass wir eine andere Quelle anzapfen, uns nach einem anderen Geist, nach einer zweiten Erfahrung ausstrecken, sondern dass wir dem Geist wieder neu Raum geben, den wir bei der Bekehrung und Wiedergeburt schon empfangen haben. Seine Kraft lässt nie nach. Sie wird nur gedämpft und gehemmt durch unsere eigene Sünde und durch unsere eigene falsche Haltung. Und das ist eben der Punkt, wenn wir Buße tun, wenn wir uns auch ganz neu dem Herrn weihen, wenn wir auch wieder erkennen, das Mitauferstandensein in der Kraft, in der Auferstehungskraft Christi, setzt voraus, dass unser Eigenleben mit Christus gekreuzigt ist, dass unser Eigenleben im Tod ist. Das ist nämlich der Punkt auch gewesen bei den Pfingsten und Charismatikern. Wir wollten die Auferstehungskraft Christi, aber wir wollten den Preis nicht bezahlen, nämlich mit Christus gekreuzigt zu leben. Und dann kommen wir in ein betrügerisches, falsches Fahrwasser. Wenn wir aber den biblisch nüchternen Weg gehen, dann werden wir auch biblisch nüchtern ein geisterfülltes Leben erfahren und leben können. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir für uns tolle Gefühle, tolle Erlebnisse haben, dass wir etwas spüren und schauen. Die Bibel sagt, wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Aber die anderen können Segen davon empfangen. Wir erinnern uns nochmal an Johannes 7. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wohin? Zu den anderen, ihr Lieben. Nicht wir sollen spüren, dass wir geisterfüllt sind, sondern die anderen sollen erfahren, dass Christus durch uns wirkt. Das sollten wir am besten gar nicht so genau mitbekommen. Versteht ihr? Und das ist biblisches Geistesfülle. Die hat nichts mit einer zweiten Erfahrung zu tun. Im Gegenteil, wir müssen auf diese Geistertaufe das Wort des Herrn anwenden. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen und haben sich rissige Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten können. Also es ist eine Sünde, wenn wir, weil wir die Kraft des Geistes in unserem Leben nicht so erfahren, wenn wir dann uns nach anderen Quellen ausstrecken. Der biblische Weg ist, dass wir zurückkehren zum Herrn, dass wir sozusagen, wo wir selber die Quelle zugestopft haben in unserem geistlichen Leben, diese wieder freiräumen durch Buße, durch ein biblisches Leben in der Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und dann wird der Herr uns auch Kraft und Freude schenken, die beständig ist, die rein und lauter ist, die nicht vergiftet ist, die nicht mit Drogenrausch zu tun hat, der Höhen und Tiefen kennt, Depressionen und Suchterscheinungen, sondern der Geist Gottes macht wirklich frei. Und der Geist Gottes führt zu einer Erfüllung, die in Christus erfahren wird und nicht in irgendwelchen sensationellen Gefühlen und Erlebnissen. Und das ist das Wahre. Und das können wir vom Herrn uns erbitten und dann werden wir auch innerlich so unabhängig sein, dass wir diese falsche Droge überhaupt nicht mehr brauchen und überhaupt nicht mehr wollen, weil wir wissen, das Echte ist unendlich viel besser als die Fälschung. Ja, ich möchte zum Abschluss vielleicht noch kurz mit uns beten und dann können wir vielleicht noch ein bisschen austauschen, wenn es die Zeit noch zulässt. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir dafür, dass in dir die ganze Fülle ist. Wenn wir dich haben, dann brauchen wir nichts anderes mehr in unserem Leben. Du bist es, der uns die Fülle der Gnade gibt, die Fülle der Kraft gibt. Herr, und unsere Not ist oft, dass wir dir viel zu wenig Raum geben, dass wir auch uns oftmals verschließen durch Sorgen und durch Eigenwillen, durch Sünden, die nicht bereinigt werden, dass die Kraft deines Geistes in uns nicht so wirksam werden kann. Schenke uns doch Gnade, dass wir wirklich auch den biblischen Weg der Buße gehen, des Glaubens, des Auslebens, dass wir mit dir gekreuzigt und auferweckt sind, dass wir uns hüten vor den betrügerischen Versprechungen der Charismatik. Und wir bitten auch für die vielen, die schon unter diesen falschen Geist gekommen sind, die diesen Betrug der Geistestaufe der Pfingstler gesucht und gefunden haben, dass du dich doch erbarmst und noch viele nüchtern machst, noch viele zur Umkehr führst, dass sie herausfinden aus dieser Verführung, dass sie zu der Freiheit kommen, zu der Kraft, die du selber gegeben hast, dass sie ihre falschen, rissigen Zisternen verlassen und zu dir, der Quelle des Lebens, zurückkehren. Da bitten wir ganz herzlich darum, gebrauche auch uns, Menschen zu warnen, Menschen aufmerksam zu machen auf diese Irrtümer und hilf, dass noch manche auch wirklich sich herausführen lassen von dir. Wir danken dir für deine Liebe und Gnade und Treue. Wir danken dir dafür, dass wir in dir die ganze Fülle haben. Amen.